So, in a literal way, man ruled the world. And this made sense 1,000 years ago, because human beings lived then in a world in which physical strength was the most important attribute for survival. But today, we live in a vastly different world. The person more likely to lead is not the physically stronger person, it is the more creative person, the more intelligent person, the more innovative person. And there are no hormones for those attributes. We have evolved. But it seems to me that our ideas of gender have not evolved.
Das war ein Zitat von Chimamanda Adichie, gesprochen von Hannah Schäfer aus dem TEDx Houston Talk We Should All Be Feminists. Dieser wurde im Frühjahr 2013 veröffentlicht und das, was Chimamanda da sagt, ist immer noch so aktuell wie damals. Auch wenn es schon 8 Jahre her ist. Mein Name ist Denise Wagner und ich habe mir zusammen mit meinem Team die Frage gestellt, wo wir heute eigentlich stehen, wenn wir über Feminismus sprechen. Wo gibt es im Jahr 2021 noch Lücken in der Gleichstellung? Geht es immer nur noch um die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen oder wird das dritte Geschlecht, divers, mit einbezogen? Wie kann ich mich für Feminismus einsetzen und was sind meine Handlungsmöglichkeiten auf lokaler und globaler Ebene? Über all diese Fragen und dem dazugehörigen SDG sprechen wir heute unter anderem mit der Frauenbeauftragten der Stadt Saarbrücken, Katharina Kunze, bei Podcasts zur Rettung der Welt. Man muss die bunten Kacheln der Seite 17ziele.de nicht lange durchsuchen, um unser passendes SDG zu finden. SDG steht übrigens für Sustainable Development Goal und lässt sich ein bisschen einfacher abkürzen als Ziel für nachhaltige Entwicklung. Deswegen ich unser Ziel 5 auch heute so als SDG bezeichnen werde. Unser SDG Nummer 5 trägt den Titel Geschlechtergerechtigkeit. Die ausführliche, etwas sperrige Version des Titels lautet Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Das SDG 5 besteht aus 9 Unterzielen. Diese stellen ein paar der Bereiche dar, in denen nach wie vor Diskriminierung vorherrscht. Dazu gehören zum Beispiel die psychische und physische Gesundheit von Frauen, die juristische Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen und die Sicherstellung gleichberechtigter wirtschaftlicher Teilhabe. Die Unterziele fordern, grob zusammengefasst, die Eliminierung von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen und Chancengleichheit im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben. Das klingt ja jetzt erstmal ganz gut, oder? Die Initiative 2030 Watch hat es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuzeigen, wie gut Deutschland die globalen Nachhaltigkeitsziele umsetzt. Ihnen zufolge ist unser Ziel 5 nach aktuellem Stand erst zu 33% erreicht. Aber woran merkt man diese 33%? Wir haben ein paar Beispiele aus Deutschland herausgesucht. Frauen studieren genauso häufig wie Männer und erreichen auch einen gleichqualifizierten Abschluss. Gleichzeitig wird aber nur weniger als jede dritte Führungsposition mit einer Frau besetzt. Auch im Bundestag ist fast nur jedes dritte Mitglied eine Frau. Und das durchschnittliche Gehalt von Frauen ist hierzulande auch um ein Fünftel niedriger. Neben den Feldern des politischen und wirtschaftlichen Lebens ist auch der Alltag in Deutschland für viele noch von Ungleichheit betroffen. Ein Beispiel. Wusstet ihr, dass Produkte des täglichen Bedarfs in Deutschland nur mit 7% besteuert werden, anstatt mit den üblichen 19%? Monatshygieneprodukte für Menschen, die menstruieren, wurden bis Anfang 2020 noch mit 19% besteuert. Jetzt werden Produkte wie Tampons und Binden zwar nur mit 7% besteuert, aber leider geben die Hersteller diese Preissenkung nur teilweise an die VerbraucherInnen weiter. Und ein kleiner Funfact nebenbei. Kenia hat bereits 2011 die Steuern auf alle Menstruationshygieneprodukte komplett abgeschafft. Global gesehen kann trotz allem durchaus gesagt werden, dass bei der Umsetzung von unserem Ziel 5 der Agenda 2030 in den letzten Jahren einiges passiert ist. Die Interparlamentarische Union, kurz IPU, hat die Zusammensetzung der Parlamente von 191 Staaten verglichen. Laut einer Studie stieg der durchschnittliche Frauenanteil innerhalb von 25 Jahren von 11,3% auf mehr als doppelt so viel, nämlich 24,9% an. Dennoch, wir sind global noch weit von einem völligen Ausgleich der Geschlechterunterschiede entfernt. Die Initiative UN Women schreibt, In 18 Ländern können Ehemänner ihre Ehefrauen rechtlich daran hindern zu arbeiten. In 39 Ländern haben Töchter und Söhne nicht das gleiche Erbrecht. In 49 Ländern fehlen Gesetze zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Und in 37 Ländern werden Vergewaltiger nicht strafrechtlich verfolgt, wenn sie mit der vergewaltigten Frau verheiratet sind oder sie später heiraten. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen und Fakten. Die wollen wir jetzt zusammen in einem Kontext setzen. Dazu spricht Manon Scharstein nun mit Katharina Kunze, der Frauenbeauftragten der Stadt Saarbrücken.
Genau, wir fangen mit den basalen Fragen an. Warum gibt es denn ein Frauenbüro hier?
Ein Frauenbüro gibt es in jeder größeren Stadt, weil das im Grundgesetz so drin steht. Also in Artikel 3 steht drin, dass der Staat sich dafür einzusetzen hat, dass die Benachteiligung von Frauen zurückgeht und ja auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hinwirkt. Mhm. Und ja, die Stelle, die das auf kommunaler Ebene zu tun hat, sind die Frauenbüros. Deswegen gibt es uns.
Und dementsprechend ist dann dein Beruf als Frauenbeauftragte, diesen Artikel 3 zu vertreten? Oder fass doch mal kurz deinen Beruf an.
Genau, also auch das ist ja auf Länderebene geregelt. Das heißt, es gibt im Grunde 16 verschiedene Definitionen von Frauenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten, wie sie in den meisten Bundesländern heißen. Hier im Saarland ist es so, dass wir die Aufgabe haben, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie beizutragen, der Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken und uns dafür einzusetzen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen.
Wie siehst du denn die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Saarland, vielleicht auch im Kontext dieser neuen Bewegungen? Und wo stehen wir vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Bundesländern in Deutschland?
Ein Arbeitspunkt, den wir im Moment gerade im Netzwerk der Frauenbeauftragten im ganzen Saarland bearbeiten, ist der Punkt Frauenarmut. Also das ist im Saarland relativ stark ausgeprägt. Wir sind das Bundesland, in dem am wenigsten Männer in Elternzeit gehen und das am wenigsten Rente bei Frauen hat. Das hängt natürlich ursächlich zusammen. Also wenn die Vorstellung eben ist, dass sich die Frau um Kinder, Küche, Kirche kümmert, also unbezahlte Arbeit leistet im Ehrenamt, in der Gemeinschaft, als auch zu Hause, dann ist der Mann automatisch in der Rolle, der Familienverdiener sein zu müssen. Dadurch gehen die Männer eben dann seltener in Elternzeit, die Frauen öfter in Teilzeit. Das wirkt sich dann eben auf die Rentenansprüche aus und hängt natürlich eng zusammen. Das ist ein Bereich, ja, wo ich auch sagen könnte, dass da, aber nicht nur da, wäre so meine Utopie von der vollständigen Gleichberechtigung, dass es eigentlich egal sein sollte, mit welchem Geschlecht man geboren wird, dass es weniger zum Unterscheidungskriterium wird und vielleicht auch gar nicht mehr diese Vorurteile und Klischees gibt, dass man aufgrund des Geschlechts besser oder schlechter in bestimmten Dingen ist, wie Mathe oder Kinder trösten.
Apropos Geschlecht. Ein kleiner Exkurs zu den Geschlechterfragen in Deutschland, weil seit 2018 ja offiziell das dritte Geschlecht auf dem Ausweis möglich ist. Und du hattest jetzt schon das Wort Gleichstellungsbeauftragte erwähnt, aber im Saarland ist es immer noch das Frauenbüro und die Frauenbeauftragte. Was steckt denn dahinter?
Ja, das Gesetz hier im Saarland wurde 2015 zuletzt geändert. Da hätte man dann auch Gleichstellungsbeauftragte schreiben können. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es war Anfang der 90er, wenn ich mich nicht irre, dass es hier im Saarland von Gleichstellungsbeauftragte zu Frauenbeauftragter geändert wurde. Eben weil gesagt wurde, dass die Schlechterstellung der Frau so erheblich ist gegenüber den durchaus punktuell vorhandenen Schlechterstellungen des Mannes, dass da einfach die ganze Arbeitsleistung, die Frauenbeauftragte haben, die ganzen Ressourcen da reinfließen sollen. So nach dem Motto, wenn da eine Gleichheit erreicht ist, wenn Männer und Frauen im gleichen Maß in bestimmten unterschiedlichen Aspekten schlechter gestellt sind, dann können wir uns wieder um alle kümmern. Ich verstehe den Beruf der Frauenbeauftragten oder die Stelle der Frauenbeauftragten allerdings aufgrund dieser historischen Zusammenhänge mit dem Grundgesetz und dem Artikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt eher als Stelle, die sich gegen die Auswirkung von patriarchalen Systemen engagiert und dafür sorgt, dass diese Auswirkungen möglichst wenig auf die Geschlechter wirken. Gleichzeitig ist es so, dass ja in unserer praktischen Arbeit wir Frauenarbeit, Frauenrechtsarbeit, frauenpolitische Arbeit leisten. Und wir arbeiten hier mit zwei vollen Stellen und einer Geschäftszimmerkraft. Und da haben wir so viel schon bei unseren Kernthemen zu tun, dass wir tatsächlich sehr wenig dazu kommen, uns um Männeranliegen zu kümmern, die ja durchaus auch berechtigt sind.
Das heißt, es ging darum, den Fokus wieder darauf zu legen, dass es eben eine strukturelle Benachteiligung von insbesondere Frauen gibt.
Genau, genau, weg von diesem Argument, alle sind irgendwie benachteiligt, was ja auch etwas ist, was wir in den letzten Jahren gerade ganz stark spüren. Also auf einmal haben alle das Gefühl, wahnsinnig diskriminiert zu sein. Eine ganz tolle Sache hatte ich gerade vor 2 Tagen noch gelesen. Da hatte jemand online behauptet, es sei ein Akt von Diskriminierung, dass Männer in der Werbung so selten bei der Hausarbeit gezeigt werden, weil er zu Hause persönlich durchaus Geschirr abwäscht. So, und ich bin also analog zu diesem Ehrgeiz, unbedingt diskriminiert sein zu wollen, glaube ich, gab es auch eine Zeit lang, oder gibt es auch immer noch diesen Ehrgeiz, schlechter gestellt zu sein. Und gerade was emanzipatorische und feministische Strömung angeht, kommt ja auch immer mal wieder diese Debatte auf, ob es nicht irgendwann mal genug ist. Ob nicht jetzt mal die Zeit wäre, dass man sich wieder für Männer einsetzt. Mehr Männer auf DAX-Vorstandsposten, weil jetzt gibt es ja eine Quote und solche Dinge. Und da bin ich doch sehr froh, dass da alle, die damals im Saarland daran mitgewirkt haben, eine klare Haltung gezeigt haben und gesagt haben, so weit sind wir noch lange nicht.
Das leitet wunderbar über zu der nächsten Frage, und zwar, sollten sich Männer angegriffen fühlen, wenn es um feministische Themen geht?
Kommt drauf an, wo sie stehen. Also wenn ich jetzt ein Mann bin, der sagt, ich bin schon deswegen Feminist, weil ich mit einer Frau verheiratet bin, dann finde ich es durchaus in Ordnung, wenn die sich angegriffen fühlen von den Gesellschaftsentwürfen, die wir vertreten und auch zu denen wir hinarbeiten wollen. Grundsätzlich aber nicht. Also es gibt diesen schönen Satz, dass das, was für Frauen gut ist, auch für den Rest der Gesellschaft gut ist. Das fängt an bei der Frage, ob sich jemand daran wirklich stört, dass es abends Straßenbeleuchtung gibt oder dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird, und endet bei der Frage, ob es nicht vielleicht für Jungen auch erleichternder ist, zu wissen, dass sie nicht unbedingt der Hauptverdiener in ihrer Familie werden müssen, dass sie durchaus Schwäche zeigen dürfen, dass es in Ordnung ist, mit körperlichen und psychischen Ausnahmeerscheinungen so umzugehen, dass man sie frühzeitig erkennt und heilen kann. Es gibt dafür dann den Begriff der Toxic Masculinity, der das eben derzeit noch oft verhindert, weil Jungen und jungen Männern nicht beigebracht wird und nicht erlaubt wird in unserer Kultur, dass sie eben diese vermeintlich weiblichen Eigenschaften pflegen, die ihnen eigentlich gut tun würden. Dadurch haben Männer eine höhere Sterblichkeit, eine geringere Lebenserwartung, höhere Suizidrate und allgemein riskanteres Allgemeinverhalten. Und in dem Sinne wirkt Feminismus auch ganz praktisch sehr positiv für Männer und Jungen.
Und was hältst du von dieser Begründung, also von dieser biologischen Begründung, Frauen und Männer seien halt unterschiedlich und es gäbe da unterschiedliche Bedürfnisse als mit dem Ziel, die Strukturen aufrechtzuerhalten, so wie sie sind?
Also in dem Sinn natürlich nichts, wobei ich diese biologischen Begründungen auch nicht alle pauschal als biologistisch abtun möchte. Also wir wissen zum Beispiel aus dem Bereich der Gendermedizin, dass es durchaus Unterschiede gibt, geben kann, die auch erforscht gehören. Solange wir zum Beispiel Medikamente so verschrieben bekommen, wie sie für einen Durchschnittsmännerkörper angemessen sind, gibt es bei Frauen viel mehr Nebenwirkungen. Es ist durchaus sinnvoll, bestimmte biologische Unterschiede zu beachten, wobei man sich eben auch darüber klar sein muss, dass diese Unterschiede immer noch geringer sind als das Spektrum der Unterschiede innerhalb einer Geschlechtszuschreibung. Also das heißt, dass zum Beispiel, wenn ich sage, Frauen sind kleiner als Männer, dann stimmt das statistisch. Aber wenn jetzt aus der Luft gegriffen die durchschnittliche Frau 1,65 groß ist und der durchschnittliche Mann 1,80, dann sind das eben 15 cm Unterschied. Und tatsächlich sind sowohl Frauen als auch Männer innerhalb ihrer Gruppe, haben die einen deutlich höheren Größenunterschied als eben diese 15 cm. Das ist damit gemeint. Das ist auf alle anderen Bereiche im Grunde auch übertragbar.
Ja. Genau, um nochmal kurz zu dem dritten Geschlecht zurückzuzirkeln. Hat denn die Anerkennung des dritten Geschlechts divers Auswirkungen auf deine Arbeit gezeigt? Hast du das gemerkt, dass ich das...
Ich habe es da mit einigen Themen leichter gehabt, muss ich sagen. Also auch, dass jetzt das Wort Gender-Sternchen im Duden aufgenommen ist und damit zumindest eine Richtung vorgibt, in die auch die Rechtschreibung, die anerkannte Rechtschreibung noch geht, hat es argumentativ leichter gemacht, dass das Thema einfach mehr in der Debatte drin ist. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Form geschlechtergerechte Toiletten im Rathaus, dass wir da ein Sternchen eingeführt haben. Also wir haben es sprachlich gelöst und nicht baulich. Und auch beim Thema geschlechtergerechte Sprache, die ist im Landesgleichstellungsgesetz im Saarland vorgegeben. Und es war lange die Diskussion, ob man dafür auch Sternchen benutzen darf, wenn es doch nicht im Duden steht. Jetzt ist das okay. Haben wir genehmigt bekommen, dürfen jetzt alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Gleichzeitig gibt es durchaus bei Kolleginnen die Sorge, dass die Aufweichung dieser dichotomen Geschlechterordnung für unsere Arbeit heißen könnte, dass irgendwann in ferner Zukunft die gesellschaftliche Meinung besteht, es gäbe gar keine Frauen mehr, es gäbe keine Männer mehr, alles sind Individuen, alle sind irgendwo auf einem Spektrum verortet, ohne dass es eine klare Grenzziehung gibt. Und dass das natürlich für die Überlegung, wer wird benachteiligt, wer wird von wem benachteiligt, ganz schwierig dann wird. Aber ich denke, das ist, falls es überhaupt so kommen sollte, noch so lange hin, dass derzeit die Vorteile überwiegen.
Das heißt, die Frage, beeinflusst Sprache die Diskussion, würdest du auf jeden Fall mit Ja unterschreiben?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also sowohl was das Thema angeht, dass man gegenderte Sprache benutzt oder auch mal, was mich jetzt sehr freut, dass es jetzt immer mehr Medienbeiträge auch mal im generischen Femininum gibt, finde ich total spannend. Und finde, das macht wirklich was. Also von der ersten Irritation, vielleicht auch der Gegenwehr, zu der Überlegung, warum stört es mich eigentlich? Was ist so schlimm daran? Und dann hoffentlich doch bei vielen, die dann merken, an welche Ungleichheiten, um nicht zu sagen Ungerechtigkeiten, man sich doch im Laufe des Lebens gewöhnt hat und sie einfach nie in Frage gestellt hat.
Sehr schön. Dann gehen wir doch mal direkt zum nächsten Fragenblock über, und zwar zum Bereich der SDGs, der Sustainable Development Goals. Mhm. Das SDG 5 beschäftigt sich ja mit Geschlechtergerechtigkeit, also die Gleichstellung von Mann und Frau heißt es, glaube ich, im Gesetz, Text. Wie beeinflusst das SDG 5 denn deine Arbeit? Wie viel merkst du davon in deinem Alltag?
Ganz wenig, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, die Frauenbüros und Gleichstellungsbüros sind ja kommunal orientiert. Das heißt, wir richten uns erstmal in vielem danach, was macht der Land, was macht der Bund. Das Land, der Bund. Und diese globale Perspektive müssen wir praktisch in unserer Arbeit nicht haben. Ich finde sie interessant, sie immer mal wieder zu betrachten. Sie fällt oft leider etwas eurozentristisch aus. Also es gibt oft, dass das Gleichstellungsbüros oder Frauenbüros Veranstaltungen dazu machen, wie schlimm es Frauen in anderen Teilen der Welt geht, wie viel mehr sie ausgebeutet und belastet und verletzt und in ihrer Würde nicht anerkannt sind, und es dann eben so aussehen kann, als wären auch wieder dieses Klischee von, dass hier ist ja schon alles in Ordnung, kann eine Schwierigkeit sein dabei. Ich würde mir da wünschen, dass man viel mehr noch international auch über den Tellerrand blickt und viel mehr erkennt, dass ganz ähnliche Argumentationen, ganz ähnliche Geschlechterrollenbildern zwischen wirklich krassen Menschenrechtsverletzungen an Frauen und solchen vermeintlich harmlosen Dingen wie dem Gender Pay Gap dann eben auch dem zugrunde liegen. So. Ich habe vorher, will ich noch erzählen?
Ja, klar.
Also ich habe, bevor ich für Frauenbeauftragte wurde, habe ich in einer Frauenrechtsorganisation zum Thema weibliche Genitalverstümmelung gearbeitet. Und da fand ich es einerseits dann ganz spannend, das ganze Wissensfeld zu erschließen, dass das eben nicht ein afrikanisches Problem ist, sondern im asiatischen Raum mindestens genauso viele Frauen betroffen sind wie in Afrika, was damals noch kaum jemand wusste. Mittlerweile setzt sich das ganz gut durch. Und immer noch ist es für sehr viele total überraschend zu hören, dass bis in die 50er Jahre in Nordamerika und Europa Genitalverstümmelungen durchgeführt wurden, aus genau den gleichen Gründen, wie sie heute in Afrika und in Asien eben durchgeführt werden. Und dieser interkulturelle Blick auf sich selber, glaube ich, wäre in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich und sehr heilend und könnte auch verhindern, dass man sich so ein bisschen auf das hohe Ross setzt und sagt, wir haben es voll gecheckt, wir sagen euch mal dem Rest der Welt, wie es zu laufen hat, sondern da auch auf der Ebene eben auch mit mehr Augenmaß und mehr Respekt miteinander sprechen kann.
Das heißt, du siehst ein starkes Verhältnis zwischen lokal und global bei der Umsetzung dieses SDGs. Also das, die Frage, die hier drin steht, ist, wie siehst du das Verhältnis? Und ich habe jetzt schon rausgehört, dass es da auf jeden Fall für dich wichtige Verknüpfungen gibt. Da vielleicht magst du dir nochmal.
Ja, also eine globale Änderung muss lokal umgesetzt werden, sonst steht sie nur auf dem Papier. Und umgekehrt, glaube ich, können auch lokale Änderungen im Sinne von Graswurzelbewegungen durchaus auch bis zu globalen Bewegungen werden. Haben wir zum Beispiel bei Fridays for Future sehr, sehr deutlich gesehen. Insofern finde ich das total wichtig und wie gesagt, also würde mir da auch wünschen, dass man auch die gemeinsame globale Perspektive dann noch stärker hat als die exotisierende von wegen, hier ist es so und an anderen Orten der Welt ist es ganz anders.
Sehr gut. In welchem Gebiet siehst du denn den größten Handlungsbedarf, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch, sozial? Okay. Vielleicht magst du da einen Ausblick wagen.
Gute Frage. Ich fürchte sozial. Das ist so ein bisschen blöd zu sagen, weil man damit wieder die Handlungsverantwortung ganz stark aufs Individuum schiebt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass es eine große politische Bereitschaft gibt, dem zu folgen. Also wenn jetzt, um mal wieder auf das Thema Care-Arbeit zurückzukommen, wenn jetzt eben reihenweise Väter sagen würden, wir wollen mindestens unsere 6 Monate Elternzeit machen. Man könnte ja auch sagen, wir möchten mehr, weil die Frau schon die Schwangerschaft erlebt hat, um das dann irgendwie fair zu gestalten. Und das im Privaten so entscheiden, dann glaube ich, ist das etwas, was politisch durchaus angenommen werden würde und wo auch wirtschaftlich Druck mit ausgeübt werden könnte, wo sich im Grunde heutzutage nicht mehr ein gesamtes Wirtschaftssystem dagegen sträuben kann. Also dieses Ding mit, dass die Väter so unentbehrlich in ihren Jobs sind, dass sie auf gar keinen Fall die Projekte für die Zeit abgeben können, dass Leute bis weit nach Feierabend noch im Büro zu sein haben. Ich denke, das ist etwas, wenn man sich das sozial ändern würde, von unten nach oben, dann gäbe es keine andere Möglichkeit, als dass es eben dann auch wirklich gelebt werden würde und sich noch kulturell weiterentwickeln könnte. Ich denke, dass wirklich so die Überlegung, wie gleichberechtigt möchte ich leben, wie gleichberechtigt möchten Menschen in einer heterosexuellen Partnerschaft miteinander leben, dass die tatsächlich die Stellschraube sein kann, die den Rest dann so in die Gänge bringt.
Welche Rolle sollte für dich denn der moderne feministische Mann einnehmen?
Da gibt es ganz verschiedene. Also ich glaube, ich kenne da ganz unterschiedliche Modelle. Also von demjenigen, der ohne großes Aufheben eben wirklich 50% oder mehr zu Hause übernimmt, über den, der in so einem sehr politisch korrekten Umfeld sich bewegt und es dann als eigenes Wissens- und Lerndefizit empfindet, nicht diskriminiert worden zu sein und dadurch eine wahnsinnige Ehrfurcht vor allen entwickelt, die nicht weiß, nicht heterosexuell, nicht männlich sind und so und da auch manchmal ein bisschen ausarten kann mit einem, du bist so stark, ich könnte das nie, was ja auch durchaus für die an dies gerichtet ist, ein bisschen befremdlich ist mit, ja, was soll ich sonst machen? Aber halt zumindest das anerkennt, dass das leicht hatte. Über die Männer, die halt in entsprechenden Positionen sind und sagen, ich gehe nicht aufs Podium, wenn da nicht mindestens 2 Frauen mit drauf sitzen. Ich möchte diesen Artikel nicht schreiben, weil ich mindestens 3 Frauen kenne, die genauso viel dafür zu sagen haben und ja, ihren Platz freigeben. Das finde ich alles total gute Sachen. Ganz allgemein, glaube ich, wäre es auch schön, wenn Männer stärker sich trauen würden, sich einen Platz zwischen Extremen zu suchen. Das ist mir, also ich, wir reden jetzt hier in diesem Podcast kurz, nachdem die Präsidentschaftsübergabe in den USA gelaufen ist, und die letzten Wochen waren da entsprechend aufregend und haben zu vielen Gedanken angeregt. Und als ich eben das gesehen habe, wie stark polarisiert da Menschen politisch sind, hatte ich auch den Gedanken, dass ich glaube, dass mich sehr daran erinnert, wie am Anfang diese männliche Empfindlichkeitsdebatte geführt wurde, mit der arme Mann, der weiß gar nicht mehr, was er soll. Auf der einen Seite soll er dies, auf der anderen Seite soll er das. Er soll metrosexuell sein und auf seine Körperpflege achten, und er soll aber auch total stark sein und im Wald ein Wildschwein mit bloßen Händen erdrosseln oder so. Und dieses Entweder-Oder, finde ich, ist etwas, was sich aus dieser, in meiner Wahrnehmung, in dieser Beschreibung von dem großen Problem der Männer zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem entwickelt hat. Und deswegen fände ich es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn Männer mehr Grautöne und Zwischenstufen zwischen ihren Extremen finden würden. Ich glaube, das ist was, womit Frauen viel stärker sozialisiert sind. Also wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe und die wurden auf irgendeine Art beleidigt, dann kam regelmäßig sowas wie, ja, ey, ich bin keine Schlampe, aber ich mag schon gerne Sex. Also es, ne, beides war irgendwo drin, und man musste nicht sagen, entweder oder, und ich muss entweder Schlampe oder Nonne oder so sein, sondern ich kann sagen, ich weise diese Zuschreibung von mir und benenne meinen eigenen Punkt auf diesem Spektrum, auf dieser Skala. Und das wäre, glaube ich, ein total feministischer Akt von Männern, wenn die stärker sagen würden, es gibt diese Skala und es gibt nicht nur entweder oder, sondern ich nehme mir den Raum hier in der Mitte und kann den auch so benennen und auch verteidigen und muss mich nicht von allem Quatsch irgendwie provozieren lassen. So, das wäre jetzt der Männer-Rant. Muss man ganz sehr zu vereinfachen und zu verallgemeinern, gilt nicht für alle Männer.
Dann vorletzte Frage. Ich wäre jetzt kein Mann. Und wir haben jetzt lokal und global Handlungsbedarf angesprochen. Was kann ich beitragen? Was können unsere geehrten HörerInnen beitragen? Wo fängt man an?
Ich glaube, bei einer Sache, die einem sowieso Spaß macht. Bei irgendwas, was man sowieso gerne tut. Und da eben, wenn man das machen möchte, zu gucken, wie kann ich damit noch was für Gleichberechtigung tun. Man könnte auch sagen, es ist sowieso schon voll der revolutionäre Akt, einfach das zu machen, was einem Freude macht. Stimmt aber nicht immer. Ich glaube, man kann Fahrräder bauen für Frauen über Sprayen, über natürlich Poetry Slams und solche, ne, Dinge, die einen wirklich ausdrücken, bis hin zu der Frage, ich mache einen Sport und wen trainiere ich in diesem Sport? Kann man in allen möglichen Bereichen, die man gerne tut, eben einfach nochmal nachprüfen, mache ich das sowieso schon geschlechtergerecht oder kann ich da vielleicht noch ein bisschen zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen?
Wie sieht deine Welt 2030 aus? Ist das eine Utopie? Ist das eine Dystopie?
Ich glaube, pandemiebedingt, wo wir einfach alle nicht wissen, wie es genau weitergeht, was da passiert, schwanke ich gerade tatsächlich sehr zwischen Utopien und Dystopien. Bis hin zu der Überlegung, dass ich denke, so manchmal, ach Mensch, jetzt machen wir schon ein Jahr mit dieser Pandemie rum. Wäre es nicht mal an der Zeit, uns einfach gesellschaftlich so zu tun, als wüssten wir, dass wir das noch 10 Jahre machen und entsprechend die Infrastruktur zu schaffen, die das alles besser macht. Und nicht nur eben Digitalisierung, sondern ja, viel mehr. Aber generell, auch wenn ich mich entscheiden muss, sage ich eher eine Utopie. Sonst wäre ich, glaube ich, vielleicht auch nicht richtig in diesem Job, wo ich auch dazu beitragen soll, dass alles ein bisschen besser wird für alle. Doch, wenn wir Corona wegdenken, denke ich, lernen wir doch im Großen und Ganzen alle dazu. Und dass solche Backlashes, die wir zurzeit auch wieder stark erleben, vielleicht auch sowas wie ein letztes Aufbäumen sind von Gruppen, die halt merken, dass sie eigentlich keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Und dass wir da dann, sagen wir, in 30, 50, vielleicht in 100 Jahren doch zumindest mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, denke ich, ganz gut aufgestellt sind.
Das war die Frauenbeauftragte der Stadt Saarbrücken, Katharina Kunze, im Gespräch mit Manon Scharstein. Damit Katharina Kunzes Prognose für die Geschlechtergleichstellung eintreten kann, müssen wir jetzt schon etwas dafür tun. Ich bin Hanna Schäfer und habe dazu mit Katharina Mondobari-Hartleb von INTECT gesprochen. INTECT ist ein Verein, der in Saarbrücken ansässig ist und sich für die Aufklärung zur Abschaffung von Genitalverstümmelung im globalen Süden einsetzt. Wie genau sieht diese Aufklärungsarbeit aus? Und welche Erfolge wurden bereits erzielt? Ich weiß nicht, ob ihr die Gründe für die Ausübung dieser Praxis kennt. Frau Mondubari Hartleb von Intact beschreibt sie so.
Wenn Sie gefragt werden, warum macht ihr das denn? Dann kommt erstmal, das ist unsere Tradition und das haben wir schon immer so gemacht, unsere Ahnen, unsere Vorfahren. Und also von so gesundheitlichen Vorstellungen, wie die Klitoris wächst immer weiter, die kann dem Kind schaden bei der Geburt oder dem Mann beim Geschlechtsverkehr. Also das wird schon häufig genannt, also Frauen, die nicht beschnitten sind, unrein, die sind sexuell unersättlich, also wo ganz klar ja zum Ausdruck gebracht wird, also es geht schon deutlich um Kontrolle der Sexualität von Mädchen und Frauen. Und findet ja auch in einem Kontext statt, wo Frauen schon oft oder Mädchen ganz früh verheiratet werden. Das ist jetzt zum Beispiel in Burkina Faso, aber auch Togo auch der Fall, dass teils Mädchen schon mit 13, 14, 15 Jahren verheiratet werden und genital verstümmelt. Gewalt gegen Frauen allgemein ist auch ein Problem. Weniger Mädchen gehen zur Schule, also die Analphabetenrate ist eh schon hoch. Also jetzt gerade in Burkina Faso ist es, glaube ich, ein Drittel so, die nicht lesen und schreiben können, und dann noch mal mehr Frauen als Mädchen. Frauen brechen häufiger die Schule ab, Mädchen.
Mit Hilfe von Aufklärungsprojekten geht der Verein mit VertreterInnen vor Ort vor.
Also es wird eigentlich versucht, mit allen Betroffenen zusammenzuarbeiten, mit Männern, mit Frauen, an Schulen, an Krankenstationen. Ganz wichtig sind auch so die traditionellen Chefs, weil die sehr, sehr viel Einfluss haben eben auf den Fortbestand der Genitalverstümmelung. Mit denen wird intensiv gearbeitet. Die werden zum Beispiel auch zu Seminaren eingeladen, wo sie sich untereinander austauschen können, sodass sie dann gemeinsam quasi für eine ganze Region einen Beschluss fassen können. Wir geben die Tradition auf. Und auch die Beschneiderinnen selbst werden mit einbezogen, als diejenigen, die das ja ausführen und aufgeklärt und ebenfalls zu Seminaren eingeladen, wo sie sich auch untereinander austauschen können und eben auch gemeinsam dann beschließen können, das aufzuhören. Und die Idee ist einfach auch, nicht nur, dass sie dann in dem Seminar sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich höre auf, sondern dass sie wirklich eigentlich von Akteuren der Beschneidung zu Akteurinnen des Kampfes gegen Genitalverstümmelung werden. Sprich, die sagen dann, ich bin auch bereit, euch zu helfen. Ich kann in meinem Dorf und in dem Nachbardorf XY selbst in der Aufklärung mithelfen. Und das wird dann auch alles zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen vor Ort geplant. Und so werden dann diese Menschen, auch zum Beispiel Eltern von beschnittenen Mädchen, mit eingebunden in die Aufklärung. Und das ist dann halt auch besonders wirksam. Es wird auch so mit kulturellen Vorstellungen gearbeitet. Zum Beispiel ist eine Vorstellung ja auch, dass die Frauen dann untreu wären oder die Mädchen. Also es war ja auch einige von ihren Fragen, wie weit das mit Unterdrückung der Sexualität von Frauen zu tun hat, klar. Und da wird dann eben diskutiert und gezeigt, dass es einfach auch gar keinen Zusammenhang hat, also abgesehen davon, dass es sowieso ein Verstoß gegen oder eine krasse Gewalt gegen Frauen ist und dass es aber auch sowieso Frauen gibt, die beschnitten sind und untreu sind, also dass es einfach gar nichts bringt, auch diese Praktik.
Nun stelle ich es mir schwierig vor, die Menschen zu überzeugen. Ihre Meinung bezüglich des Zwecks dieser Eingriffe und damit der Unterdrückung der weiblich gelesenen Personen zu ändern. Wie gestaltet sich also die Arbeit der Beschneiderinnen und Chefs?
Meistens ist es so, dass zum Beginn von einem Projekt auch erstmal die ProjektmitarbeiterInnen Vertrauen aufbauen überhaupt in den einzelnen Familien und auch gucken, wer befürwortet das noch, wer ist eigentlich eher dagegen. Das ist auch erstmal so eine wichtige Phase, da überhaupt Vertrauen und aufzubauen und über dieses schwierige Thema ins Gespräch zu kommen. Und für die Seminare finden hauptsächlich für die Beschneiderinnen und für diese traditionellen Chefs statt. Und im Anschluss machen die wiederum, arbeiten die ja selber mit in der Aufklärung, wie ich beschrieben habe. Und also ein wichtiges Argument ist schon Gesundheit. Und da ist es auch einfacher, jetzt einen Einstieg meistens zu finden, als jetzt, also da kommen wir vielleicht später dann auch noch zu, mit den Entwicklungszielen, als abstrakt über Frauenrechte direkt einzusteigen. Also so die ProjektmitarbeiterInnen vor Ort, die haben schon die Erfahrung gemacht, Gesundheit ist eigentlich so ein Thema, wo viele dann eher was mit anfangen können und zumal halt ja die Frauen auch Beschwerden haben. Also es gibt ja oftmals Beschwerden von Probleme beim Wasserlassen, Vernarbungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, bei der Geburt. Und da wird halt nicht immer so drüber geredet, weil es auch ein Tabuthema ist. Und nicht immer ist es den Frauen auch klar, überhaupt dieser Zusammenhang, weil vielleicht die Genitalverstümmelung schon lange zurückliegt. Wir haben teils Zeichnungen verwendet, aber in letzter Zeit auch so anonymisiertes Fotomaterial aus Untersuchungen. Und zwar haben wir auch angefangen, kostenlose genitale Untersuchungen für Mädchen und Frauen anzubieten. Und wenn die einverstanden sind, oder beziehungsweise die Eltern, darf auch die Beschneiderin dabei sein und halt dann genau sehen, welche Schäden die Genitalverstümmelung, die sie ja durchgeführt haben, da tatsächlich bewirkt. Es wird auch dann von einer Gynäkologin betreut und erklärt, was da halt die Schäden sind. Wir bieten den Betroffenen dann auch Operationen oder medizinische Hilfe an, wenn das nötig ist. Und wenn die einverstanden sind, haben wir halt auch einiges Fotomaterial aus diesen Untersuchungen, was wir dann wirklich in der Aufklärung verwenden. Was jetzt, glaube ich, für einige schon relativ krass wird, wenn man jetzt die Fotos so sieht. Aber die Leute sagen eigentlich, also die erkennen sich erstmal total wieder auf diesen Bildern, sagen, das Problem, da habe ich auch. Und also ja, die ProjektmitarbeiterInnen sagen eigentlich auch, dass das wichtig ist, das zu zeigen. Weil wenn man nur so drüber redet, ist es halt gar nicht so wirksam oder auch nicht so einleuchtend, wie wenn man zum Beispiel dann sieht, dass da Narben entstehen und genau, und die Frauen sich dann auch wieder erkennen in diesem Problem. Also das ist dieses Gesundheitliche, ist ein wichtiger Aspekt. Aber nicht nur darüber, es wird schon auch über Frauenrechte, dass Mädchen und Frauen eben auch ein Recht haben auf einen unversehrten Körper, auf körperliche Unversehrtheit. Und jetzt gerade so an den Schulen, also so jüngere Leute sind da auch sehr aufgeschlossen, sich da einzusetzen für Mädchen- und Frauenrechte.
Wenn man dieses Schlagwort hört, weiß ich nicht, wo ich diese Entwicklung konkret verorten soll. Welche Länder sind denn nun betroffen?
Also in Afrika sehr viele, 28. Also es ist wie so ein Gürtel, der sich quer durch Afrika zieht. Und auch im Nahen Osten, Irak, Iran gibt es Gebiete, in denen es das gibt. Und auch in Südostasien wie Indonesien ist es auch verbreitet und durch Migration natürlich auch in vielen anderen Ländern.
In Benin und Burkina Faso wurde die Genitalverstümmelung sogar schon per Gesetz abgeschafft.
Der erste größere Erfolg war zu sagen in Benin, denn nach fast 10 Jahren Arbeit, wo dann wirklich alle Gegenden, wo es das gab, durch Aufklärungsarbeit bearbeitet wurden sozusagen und alle Akteure, also die Beschneiderin, die Bevölkerung dann gesagt haben, wir hören es auf, hat da ein nationales Fest auch zum Ende der Beschneidung stattgefunden, wo die Beschneiderinnen, die Ehemaligen, die Traditionshüter, die Regierungsvertreter aus Benin, aber auch aus Deutschland teilgenommen haben. Und da wurde dann in aller Öffentlichkeit verkündet, das ist jetzt zu Ende. Und natürlich gab es danach auch hier und da noch Fälle, aber so die letzten Untersuchungen, es gibt immer so einen Demographic and Health Survey, der so verschiedene Gesundheitsdaten erfasst. Und der letzte hat zum Beispiel gesagt, dass was die Mädchen zwischen 0 und 14 Jahren betrifft, und das wird ja meistens in dem Alter durchgeführt, dass die Rate da inzwischen bei 0,3% liegt. Also da kann man eigentlich sagen, dass es so gut wie weg ist, die Genitalverstümmelung.
Doch damit hört die Arbeit nicht auf. INTACT ist über die Projektgrenzen hinaus noch in den Ländern vor Ort tätig.
Dort bleiben wir dann immer noch mit Projekten vor Ort und machen da jetzt Projekte zu Mädchen- und Frauenrechten nochmal. Also allgemein Schulbildung, dass das Mädchenrecht auf Schulbildung haben. Wir besorgen, unterstützen die auch beim Erwerb von Geburtsurkunden, damit sie überhaupt zur Schule gehen können. Mit Schulmaterial, mit Aufklärung, dass Frauen auch Recht auf Landbesitz haben und Unterstützung bei der Sojaproduktion. Genau, also ich denke auch, genau das wollte ich eigentlich noch sagen. Ich glaube, dass auch so die Digitalisierung da auch durchaus eine Chance ist. So, also weil ich glaube, die jungen Leute, das ist ja wie hier, die haben alle ihre Smartphones, zumindest eigentlich in der Stadt, und sehen ja auch, was anderswo passiert. Und ich hatte jetzt neulich was gelesen über kenianische Mädchen, die eine App entwickelt haben, wo Mädchen, die in Gefahr sind vor Genitalverstümmelung, sich irgendwie melden können und dann Kontakt zu Frauenhäusern aufnehmen können. Es gibt da auch so Kampagnen, die wirklich von jungen Leuten irgendwie initiiert sind, ne, die ja dann auch über Facebook, Instagram und mit solchen Sachen arbeiten. Ich glaube, das ist auch echt eine Chance so.
Die Maßnahmen und Projekte, von denen Frau Mundubari Hartleb berichtet hat, sind in der Praxis in den Ländern, in denen die Verletzung der Frauenrechte geschieht, angesiedelt. Dies scheint erstmal weit weg zu sein. Wie können nun die SaarbrückerInnen handeln, konsumieren, Engagement zeigen, um die positive Entwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau zu unterstützen?
Also klar, Projekte unterstützen ist also wie unser zum Beispiel, oder auch, ich meine, es gibt ja auch hier das Netzwerk Entwicklungspolitik Saar, gibt es ja im, die auch sehr gute Arbeit machen, über den globalen Süden verschiedene informieren und dort Projekte auch unterstützen. Es gibt die Initiative Endlich Afrika, die auch ein ganz tolles kleines Projekt hat, wo eine Frau aus dem Bliesgau, von der Bliesgau-Initiative, zusammen eben mit Endlich Afrika, die haben den Kontakt zu einer Frauenkooperative in Burkina Faso hergestellt, so dass die Shea-Butter von dort hierher gebracht wird und dort mit Bliesgau-Kräutern zu toller Seife verarbeitet wird. Also das ist ein tolles Projekt, um halt die Frauen auch dort konkret dabei zu unterstützen, eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Ja, ich meine, fair einkaufen ist natürlich auch immer eine gute Sache, ne? Also so, dass die Menschen vor Ort dann einfach ein besseres Einkommen haben und damit ja auch gerade Frauen unterstützt werden. In eine Weltladen gibt's ja auch viele Produkte, die dann dafür sorgen, dass die Frauen vor Ort ein besseres Einkommen einfach haben. Und dann finde ich aber auch noch wichtig irgendwie, glaube ich, so die eigene, ja, so eigene Vorstellungen zu reflektieren, die man so hat über Frauen im globalen Süden und was ja dann auch einen Einfluss darauf hat, wie man denkt und wie man spricht halt, ne? Also so dieses, weil es einfach ganz, ganz viele starke Frauen gibt, die tolle Projekte machen und die auch wirklich was voranbringen und da vielleicht nicht nur so den Fokus drauf haben, die sind alle arm und unterdrückt. Also da gibt es viele Probleme, klar, aber es gibt auch vieles, was irgendwie vorangebracht wird. Ja, das im Blick zu haben, finde ich auch wichtig, also sich so bewusst zu machen. Erstmal gibt's bei uns ja auch immer noch Sachen zu tun, denke ich. Und dass das Frauenwahlrecht hier eingeführt wurde und Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat ist, es auch noch gar nicht so lange her. Ne? Und ja, finde ich auch wichtig, so Selbstreflexion.
Mit diesen Handlungsmöglichkeiten entlassen wir euch in den Tag. Natürlich umfasst das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter noch viel mehr, als wir in dieser Episode zusammenfassen konnten. Wir möchten mit dieser Ausgabe einen Einblick in dieses komplexe Thema ermöglichen und euch ermutigen, den Blick zu öffnen, schweifen zu lassen, erste Schritte zu gehen. Was können wir tun, lokal und global? Denn euer Handeln, euer Einkaufsverhalten oder eure ehrenamtlichen Tätigkeiten hier können sich auf die Gleichberechtigung im globalen Süden auswirken. Seht euch doch mal in eurem Umfeld um. Wenn ihr nun Lust habt und euch selbst auf die Suche nach Handlungsmöglichkeiten, nach Projekten und Organisationen machen wollt, los geht's. Die Organisationen und Projekte, die heute vorgestellt wurden, verlinken wir euch im Text zu unserer Folge. In dieser Ausgabe der Podcast zur Rettung der Welt unter dem Thema Geschlechtergleichheit haben Denise Wagner, Manon Scharstein und Hanna Schäfer mitgewirkt. Interviewpartnerinnen waren Katharina Kunze vom Saarbrücker Frauenbüro und Katharina Mondobari-Hartleb von Intact e.V. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Vergnügen bei der nächsten Episode, der Podcast zur Rettung der Welt. Da hört ihr dann, wie wir mit Hilfe von Sprache die Welt ein wenig gerechter machen können.